Orkenspalter und Nandurion haben kürzlich in einer Umfrage nach euren Tops und Flops aus 30 Jahren DSA-Geschichte gefragt. 1000 Leute haben mitgemacht, wir präsentieren euch das Ergebnis nun in Artikeln und Videos und beginnen mit den Highlights. Dabei berücksichtigen wir auch die Vorschläge, die ihr in der Kommentarsektion hinterlassen habt, und zwar nach folgenden Regeln. Alles, was oft genug genannt wurde, um größenordnungstechnisch in die Nähe der Stimmen in der Vorschlagsliste zu kommen, haben wir berücksichtigt. Es wurde sehr viel genannt, fast jedes DSA-Produkt, das jemals erschienen ist. Nur zwei Dinge ragten dabei aus der Menge heraus und kratzten an den letzten Plätzen der Liste. Sie werden daher auf den Userplätzen 11 und 12 in dieses Ranking aufgenommen. Los geht's! Platz 12, die Königsmacher-Kampagne. Eine handwerklich gut gemachte Kampagne in 8 Subabenteuern und Szenarien mit ordentlich Metaplot-Relevanz, horasischem Flair und Dramatik, die zudem zahlreiche offene Handlungsstränge vergangener Publikationen mit aufnimmt. Freunde des Horasreichs, die es ja angeblich dort draußen geben soll, kommen hier voll auf ihre Kosten. Ja, des Feuers Geschädigte dürfen sich hingegen mal wieder beschweren, dass die Horatten wie immer bevorzugt werden. Königsmacher wurde übrigens 20 Mal genannt. Platz 11, die Jahr des Greifen-Kampagne. Sowohl Abenteuer als auch Roman wurden oft genannt, teils wurde nicht ganz klar, was gemeint war. Wir beziehen uns jetzt aber auf die Kampagne. Was diese Kampagne zu bieten hat? Orks, alte Geheimnisse, die KGIA, eine Belagerung, einen wirklich fiesen Antagonisten und die Möglichkeit, aktiv aventurische Geschichte im Großformat zu gestalten. Bei Bedarf auch noch Gimmicks, wie ein Ausflug in die Feenwelt und nach Xorlosch. Alles in allem ein großer Kessel Buntes, in dem ein wilder, doch wohlschmeckender Eintopf angerührt wurde. Teilweise bleibt das Ganze zwar Flickwerk und manchmal wirken Motivation und Plottwists etwas leer an den Orkhahn herbeigezogen. Viele dieser Probleme wurden allerdings in der gelungenen Neuauflage von 2013 behoben, sodass ein Besuch in Greifenburg, der größten Stadt Aventuriens, eigentlich für alle Gruppen Pflicht sein dürfte, die ernsthaft längere Zeit in der Prä-Borberat-Ära spielen wollen. Und ja, Greifenburg, so steht es auf dem Klappentext der Romane. Platz 10, Wege der Helden. Auf Platz 10 unserer Liste landet etwas recht Unspektakuläres. Wege der Helden, das Buch zur Erschaffung aventurischer Charaktere. Es ersetzte die Einzelhefte aus den DSA 4 Regelboxen und kam daher vielen Spielgruppen als Erleichterung, die ihre Helden nun mit etwas weniger Geblättere und Boxen auf und Zugemache basteln konnten. Somit dürfte dieses Buch heute in keiner Runde fehlen und es stellte für viele DSA-Spieler sicher den Erstkontakt mit dem Hobby her. 163 Leute haben hierfür gestimmt. Okay, seien wir ehrlich, es fällt schwer, bei der Beschreibung dieses Werks so richtig euphorisch zu werden, was auch daran liegt, dass es seinen Job einfach nur solide und gut macht. Das ist im Kanon der DSA 4 Regelwerke allerdings schon eine ganze Menge, so dass ein Platz in den Top 10 mehr als nur verdient ist. Zumindest sofern es nicht um die zu dunkle und verbuggte erste Auflage geht. Platz 9, die Nordland-Trilogie. Wir sehen an diesem 9. Platz schon, Nostalgie spielt eine nicht unerhebliche Rolle bei der Auswahl der Top 10. Die drei Attic-Rollenspiele landeten auch nach gut 20 Jahren noch so weit vorne, vermutlich weil sie für viele auch den Einstieg in das Hobby darstellten. Was Spieltiefe und Atmosphäre angeht, sind sie auch bis heute unübertroffen, genauso wie der Schwierigkeitsgrad übrigens. Und trotz der altbackenen Grafik noch einen Blick wert. Die Musik dudelt zudem auch heute noch bei zahlreichen Spielrunden im CD-Player. Platz 8, Drakensang. Auf Platz 8 landet noch ein Computerspiel, mit Drakensang allerdings ein modernes. Radon Labs Versuch, Baldur's Gate in 3D mit DSA zu machen, haute 2008 nicht ganz hin und es war auch nicht der erhoffte kommerzielle Erfolg. Aber Aventurien-Fans jubelten dank hübscher Atmosphäre, stimmiger Welt, vielen Möglichkeiten und Nebenquests und einer ordentlichen Prise Humor. Teil 2 sei hier ebenfalls noch genannt, der es knapp nicht in die Top 10 geschafft hat. Eigentlich bot der die bessere Story, das bessere Questdesign und die besseren Rätsel, war aber leider auch arg kurz. Dennoch, beide Spiele gehören zu den Sternstunden von DSA.
Die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit wird bestimmt durch den Mut von Helden.
Platz 7, Götter, Magier und Geweihte. Kaum ein Produkt weckt wohl so wohlige Erinnerungen an DSA 3 Zeiten wie die Box Götter, Magier und Geweihte, die damals die beiden Regelhefte für, naja, Magier und Geweihte enthielt, aber vor allem das zum größten Teil aus Ingame-Texten bestehende Buch Mysteria Arcana und die Zaubersammlung Codex Cancionis. Beides in stylischen und praktischen A5-Format. Der Codex bzw. sein Nachfolger wurden übrigens auch als Einzelbücher immer wieder von den Teilnehmern der Umfrage genannt. Diese beiden Bände zählen wohl zu den atmosphärischsten, die je für DSA erschienen sind und mit ihnen legten Ulrich Kiesow und Thomas Römer zugleich den Grundstein für den größeren Kosmos hinter DSA. Auch erfahrene Spieler konnten hier noch darin schmökern und immer wieder neue Details über Dämonen, Magie und die Sphären herausfinden. Die Aufmachung als aventurische Bücher trug noch einmal einiges zum Flair bei. Platz 6, die Gareth Box. Das jüngste Produkt in unserer Top 10 ist Ulysses Sandbox aus dem Jahr 2012. Die Box ersetzt keine Spielhilfe, sondern ist wirklich als Sandkasten voller Abenteueraufhänger in Gareth gedacht. Sie richtet sich also nur an jene, die vorhaben, eine Stadtkampagne in Aventuriens Metropole aufzuziehen. Diesen bietet sie aber alles und wirklich alles, um die Zeit in Gareth unvergesslich zu machen. Eine originelle Minikampagne und tausende Ideen für Sidequests. Spannende Meisterpersonen und neue Facetten des Lebens und Sterbens in der Kaiserstadt des Mittelreichs. Eine der funktionabelsten Sandboxen, die uns bisher untergekommen ist, deren heimliche Stars ganz klar die Gargülen sind. Platz 5, Staub und Sterne. Thomas Römers Klassiker hat ein paar Jahre auf dem Buckel, gilt aber immer noch vielen als das beste Einzelabenteuer für DSA, egal ob in der Urfassung oder in der Neuauflage. Staub und Sterne ist ein Prolog zur Kampagne der sieben Gezeichneten und sicherlich liegt es daran, dass viele Spieler besonders starke nostalgische Gefühle diesem Modul gegenüber hegen. Stimmungsvoller kann so ein Einstieg in eine Kampagne auch kaum ausfallen. Der Beginn auf dem Gauklertreffen ist gleichsam ein Abschied von der guten alten heile Welt-Ära Aventuriens und sobald die Helden in die gorische Wüste ziehen, um den Gerüchten über dem Mond nachzugehen, entfaltet sich eine spannende, epische Story voller Gänsehautmomente. Wer ernsthaft darüber nachdenkt, die G7 zu spielen, sollte auch heute noch den Prolog auf keinen Fall auslassen. Platz 4, das zerbrochene Rad. Ulrich Kiesows letzte Arbeit für DSA verlieh seinem Gesamtwerk noch einmal an Bedeutung. Das zerbrochene Rad ist nicht nur der beste DSA-Roman, sondern macht auch im Chor der Fantasy-Literatur allgemein eine wirklich gute Figur. Das Mammutwerk ist dezent von Krieg und Frieden inspiriert, was unter anderem in der Wahl des bornländischen Settings und der Schwere des Textes deutlich wird. Kiesow hat hier aus einem Nebenschauplatz der Borbarad-Invasion ein Epos gebastelt, dessen gelungene Dramaturgie dem Leser erst ganz am Ende aufgeht und belohnt so all jene, die sich durch vielleicht etwas zäher anmutende Passagen gebissen haben. Trotz all der epischen Elemente ist das zerbrochene Rad gleichzeitig auch hart und realistisch genug, um George R. R. Martin geprägte Fantasy-Leser zu befriedigen. Da verzeiht man den ein oder anderen Fehler, der selbst einem DSA-Altmeister unterläuft und vom Lektorat übersehen wurde, ebenso gerne wie die Retourkutsche der vollkommenen Neuerfindung der Figur Tjeka. Kiesow hatte diese Figur einer Autorin offenbar wegen Differenzen umgeschrieben und nicht gerade zu ihrem Vorteil. Platz 3, die Dunkle Zeitenbox. Genauso wie die Gareth-Box weckte die Dunkle Zeitenbox allein schon mit ihrem Auftritt in einer Pappschachtel nostalgische Erinnerungen. Inhaltlich wurde aber absolutes Neuland geboten. Alle anderen Erweiterungen zur DSA widmeten sich anderen Orten, dieses Mal ging es aber auf Zeitreise. Die Dunklen Zeiten, vorher nur historischer Hintergrund für die Entwicklung von Aventurien, wurden spielbar. Die Box lieferte neue Regeln, viel Hintergrund zum Setting und Abenteuer, um direkt loszulegen. Und wenn die Box einen Schwachpunkt hatte, dann war das das eine oder andere dieser Abenteuer. Der Hintergrund zur bespielbaren Zeit allerdings war faszinierend und vor allem hervorragend in die bestehende Historie und die Beziehungen zwischen den Kontinenten eingebettet. Eine Menge offener Fragen wurden beantwortet. In der Gegenwart unspielbare Dinge wurden verfügbar und vor allem besaß diese neue, alte Welt einen überzeugenden, etwas raueren Charme zwischen Antike und Untergang, der trotzdem gut zur DSA passte. Das Ganze wurde vollkommen zurecht prämiert und weckte Hoffnungen auf weitere historische Settingboxen dieser Art. Platz 2, die Filiasson-Kampagne. Wie eingangs erwähnt, Nostalgie scheint ein wichtiger Faktor bei dieser Umfrage gewesen zu sein. Die Filiasson-Saga ist eine der ältesten Kampagnen für DSA und sie ist so beliebt, dass sie sowohl für das dritte als auch das vierte Regelwerk neu aufgelegt wurde. Wenn wir ehrlich sind, mutet der Plot des Vierteilers etwas wild zusammengestückelt an. Der Torwaler Asleif Fogwulf Filiasson wettet, dass er Aventurien in 80 Wochen umschiffen kann. Dabei werden ihm und seinem Konkurrenten recht willkürlich von den Göttern 12 Aufgaben gestellt und diese sind wiederum verbunden mit untergegangenen Kulturen der Elfen. Klingt vielleicht seltsam, macht aber erstaunlicherweise gar nichts. Es ergibt sich eine abwechslungsreiche Kampagne voller Entdeckungen, Grusel, klassischen Abenteuerszenarien und Epik, die viele Spielergenerationen immer wieder aufs Neue begeistert hat, mit der man ganz nebenbei auch noch im Schnelldurchgang Aventurien kennenlernen kann und die vermutlich auch in kommenden Regeleditionen noch neue Generationen in ihren Bann ziehen wird. Platz 1, die 7 gezeichneten Kampagne. Fast die Hälfte aller User, 457 Leute, haben hierfür abgestimmt. Interessanterweise wurde G7 aber auch bei den Flops oft genannt, denn viele werfen der Kampagne Railroading vor, oder ein Stückwerk aus undurchdachten Ideen zu sein. Aber die kritischen Stimmen verstummen alle in einem Meer der Befürworter und außerdem muss man den Hut ziehen vor der Mammutaufgabe, die die Redaktion damals bewältigt hat. Eine über 7 Bände laufende Kampagne mit zahllosen Seitenabenteuern jahrelang sinnvoll weiterzuführen. Eine Kampagne, die Aventurien komplett umwälzte, das Fundament für das moderne DSA schuf, wie wir es heute kennen, und zudem noch jede Menge alte Handlungsfäden aufgriff und sinnvoll einbettete. Mal abgesehen von der mit Fug und Recht episch zu nennenden Story, die die Helden hier erleben können, dem faszinierenden Bösewicht Borbarat und der Möglichkeit, kleine Superkräfte zu entfalten, brachte G7 wichtige Elemente nach Aventurien. Die Aktionen der Helden wurden nun kosmologisch bedeutsam, der ganze Hintergrundkosmos wurde teils erst überhaupt richtig eingeführt und auch das Element des High-Fantasy-Horrors dürfte viele Spieler angelockt haben. Schlussendlich war es aber die Fantasie der Autoren, die der Kampagne ihren Kultstatus einbrachte. Hier stecken dermaßen viele originelle Ideen drin, die Fantasy-Fans dennoch auf einer archaischen Ebene ansprechen. Borbarat ist nicht wie Sauron, seine Invasion ist nicht der Ringkrieg und dennoch lösen diese Konzepte eine ähnlich wohlige Gänsehaut aus. Hier wurde einfach ein Nerv getroffen und das passiert eben nur alle paar Jahrzehnte. Weiter geht es im zweiten Video mit den größten Flops der DSA-Geschichte.